Hallo und herzlich willkommen zu Lizenz zum Reden. Wir sind ein Podcast, der über James-Bond-Filme redet. Wir reden heute über Im Geheimdienst Ihrer Majestät von 1969. Und 1969 ist 2 Jahre nach dem letzten James-Bond-Film und alles ist anders. Ist wirklich alles anders? Wir werden drüber reden. Bei uns ist etwas anders. Hallo Matthias.
Hallo Michael.
Wie geht's dir heute?
Früh am Morgen geht's mir gut. Ich freue mich, mit dir gemeinsam in den Tag zu starten.
Uns freut es auch tatsächlich, denn nicht alles ist anders. Und auch in diesem James-Bond-Film ist nicht alles anders. Und natürlich, hallo Caro.
Hallo Micha, hallo Matthias. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo Caro, danke. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen.
Ja, wir hatten ja mit Maya bei Goldfinger schon mal einen Gast. Wir haben uns gedacht, zu dritt, das macht immer sehr viel Spaß. Deswegen haben wir Matthias mal gefragt, hast du Lust, über Im Geheimdienst Ihrer Majestät zu reden? Er meinte, gar nichts. Sehr gut. Wir arbeiten noch an unseren Übergängen. Matthias, erinnerst du dich an deinen allerersten James-Bond-Film?
Ah, mein allererster James Bond. Das ist ja mittlerweile alles so lange her, dass ich es nicht wirklich sagen kann. Und es ist in dem Fall eine Fernseherfahrung. Irgendwann 70er Jahre. Ich bin so der Jüngste in der großen Familie. Ich habe früh Filme gesehen, die man vielleicht im bestimmten Alter auch noch nicht gesehen hätte, aber meine älteren Geschwister waren, ich sag mal, nicht gnadenlos, sondern eigentlich sehr zugetan. Und bevor ich sie genervt hätte, stundenlang haben sie mich gucken lassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sogar Im Geheimdienst Ihrer Majestät, wenn nicht der Erste, aber einer der Ersten war.
Oh.
Tatsächlich.
Das ist tatsächlich ein bisschen spannend. Es ist zumindest, so hast du es ja schon verraten, einer deiner Lieblinge, oder?
Tatsächlich ja. Also ich habe den immer so als besonders oder ja, doch als besonders wahrgenommen. Das hat wahrscheinlich im Unterbewusstsein damit zu tun, vielleicht, dass eben Sean Connery nicht das erste Mal James Bond spielt. Es hat sicherlich mit Diana Rigg zu tun. Es hat mit Louis Armstrong zu tun. Es hat ganz viele Ebenen und der ist mir so immer irgendwie nahe geblieben, auch wenn ich ihn später geschaut habe nochmal.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ich meine, dieser Film ist anders als die anderen. Er hat andere Gewichtung. Ich finde, wir sollten unseren Podcast auch entsprechend ein bisschen anders anfangen. Es gibt ja einen neuen Darsteller, deswegen die Einleitung mit Alles ist anders. Sean Connery, falls ihr es nicht mitbekommen habt, die Folge davor, hört sie euch an, hat gesagt, aus verschiedenen Gründen, ich will nicht mehr. Die Produzenten Broccoli und Saltzman haben ihn versucht, mit Geld zu überzeugen, mach noch einen Film. Und was ich gelesen habe, sie waren lange Zeit überzeugt, er wird auf jeden Fall unterschreiben. Natürlich unterschreibt er. Hat er nicht. Sie haben also irgendwann einen neuen Darsteller gesucht. Und geworden am Ende ist es George Lazenby, dazu sage ich gleich was. Aber ich habe hier 5 Darsteller für euch, die Probeaufnahme hatten. Also George Lazenby war einer davon. Sie mussten eine Liebesszene drehen, eine Kampfszene drehen. Und die anderen Darsteller, und dazu würde ich gerne mal wissen, ob ihr irgendeinen davon kennt, waren folgende Personen. John Richardson, Anthony Rogers, Roger Campbell und Hans de Vries.
Nö.
Ja.
Ich glaube, Anthony Richardson ist, müsste der Ehemann von, wie heißt
es? Ist es John Richardson oder Anthony Rogers? Also
John Richardson, natürlich. Okay. Nein, das ist der Vater von Natasha Richardson und der Ehemann von der großen, wie heißt sie? Richardson, die ihr auch kennt wahrscheinlich, wenn ihr sie googelt, seht ihr ein Bild. Das ist so eine der Grand Dames des britischen Kinos und auch Theaters. Ja. Und er war, glaube ich, auch so ein Pendant, hat wahrscheinlich, ohne jetzt es wirklich zu wissen, wahrscheinlich mit Laurence Olivier zusammen Theater gespielt, so aus dieser Richard Burton und 60er Jahre Ecke war er. Wenn ich nicht völlig daneben liege. Ich habe das jetzt nicht verifiziert, das ist nur eine Vermutung.
Beeindruckend. Also mir haben all diese Namen nichts gesagt. Auch ihre Wikipedia-Einträge waren bei mir, haben Fragezeichen hinterlassen. Ich wollte nur sagen, tatsächlich, offensichtlich hatten sie sich dann irgendwann drauf geeinigt. Wir nehmen ein frisches Gesicht, das man tatsächlich wie bei Connery nicht so kannte. George Lassenby ist es geworden. Tatsächlich, ich habe gelesen, wegen seiner physischen Präsenz. Unter anderem hat er den Stuntman bei der Kampfszene die Nase gebrochen. Das hat ihn überzeugt. Er hat bekommen, die Rolle. Er hat einen Vertrag vorgelegt bekommen für 5 Filme. Unterschrieben hat er ihn nicht, weil er ein paar Details noch klären wollte. Ob das eine gute Entscheidung war oder nicht, man weiß es nicht. Ja, wie fangen wir denn an am besten? Ich würde gern einfach wirklich mal, wir machen all die Sachen danach. Ich würde gern tatsächlich so ein Feeling einfangen, von dir habe ich schon gehört. Aber Caro, was sind deine Gefühle zu diesem Film?
Ich kann sagen, der ist mir in Erinnerung geblieben, weil er anders war als die anderen. Ja. Also ich weiß gar nicht, wann ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich habe die Filme alle nicht in der Reihenfolge gesehen, wie sie rausgekommen sind. Das heißt, irgendwo zwischendurch vorne dran, keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Aber aufgefallen ist mir, ja, das ist anders. Und das ist in Erinnerung geblieben. Und jetzt, als ich den Film nochmal gesehen habe für den Podcast, ja, kann ich bestätigen, er ist anders.
Genau, er ist, also das fällt sofort auf, wenn man sich die Filme in Reihenfolge anguckt. Er ist völlig anders. Es fällt einem auch, oder man weiß es einfach als Fan, weil man ja alle kennt, er ist wirklich komplett anders als jeder andere James-Bond-Film. Und das macht ihn besonders, besonders gut oder besonders schlecht, darüber reden wir ja gleich, aber er macht ihn wirklich besonders. Der Inhalt des Films ist auch ein bisschen anders, als man es sonst gewohnt ist. Ich meine, dem Bösefeld.
genau.
Bösefeld, stimmt. Den Bösewicht gibt's natürlich. Das ist Blofeld in diesem Fall, gespielt von Telly Savalas, den man eventuell aus der Fernsehserie Kojak kennt, mit Glatze und einem Lolli im Mund. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, warum sie Donald Pleasence nicht wieder verpflichtet haben für die Rolle. Habe ich nichts zu gelesen? Habt ihr was dazu gelesen?
Zum einen war er beschäftigt mit einem anderen Projekt und zum anderen wollten die jemanden, der mehr Präsenz hat, würde ich einfach mal so sagen, aber der nicht komplett anders aussieht.
Okay, weil wir haben es ja öfters in unseren Folgen davon, dass die Rolle noch da ist, aber Darsteller oder Darstellerinnen gewechselt wurden, was mich persönlich immer ein bisschen ärgert. Hier ist es eben auch so, Blofeld ist da, aber ein neuer Darsteller. Okay, dann zumindest das. Naja, ich verstehe es ein bisschen. Ja, ich finde, er hat mehr Präsenz auf jeden Fall, dieser Blofeld, als Donald Pleasence im Film davor. Er hat zumindest keine Narbe. Glatze hat er, aber keine Narbe. Und er hat keine Ohrläppchen.
Genau.
Vielleicht haben sie ihn deswegen gecastet. Vielleicht hatte der Donald Pleasence so Ohrläppchen und waren so, ey, das geht nicht. Das Drehbuch sagt, keine Ohrläppchen. Genau, ich zähle mal ganz kurz den Inhalt. Also, Bond lernt, darüber reden wir gleich noch, die Contessa Teresa, genannt Tracy, kennen und irgendwann auch lieben. Er wird nach 2 erfolglosen Jahren von M vom Fall Blofeld abgezogen, weil er ihn nicht gefunden hat. Dann allerdings kommt er auf die geniale Idee, Tracys Vater ist ja Leiter eines Verbrecherrings, nicht Spectre, aber praktisch eine andere Organisation und der kann mir doch bestimmt Tipps geben, wo ist Blofeld. Das macht er auch. Dann setzt sich Bond wieder auf die Spur. Blofeld hat sich versteckt in den Alpen und behauptet, er wäre jetzt ein Count. Und James Bond hat die Idee, er gibt sich als Ahnenforscher aus, um auf... Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt denn dieses Restaurant? Pizz Gloria. Ja, genau. Okay, also da kommt er hin und trifft auf Blofeld. Und jetzt kommen wir gleich mal zu einer Sache, die mich sehr irritiert hat in diesem Film. Also, wir haben einen Film davor, Blofeld taucht zum ersten Mal auf, Bond, Blofeld stehen sich gegenüber, sehen sich ins Gesicht und exakt das passiert im Geheimdienst Ihrer Majestät auch und sie erkennen sich nicht. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ich, das ist immer noch, und ich habe mir den Film ja nochmal angeguckt, Das ist immer noch eine Szene, die mich irritiert, dass sie sich nicht erkennen.
Ja gut, das hat ja damit zu tun, dass die Reihenfolge verkehrt ist. Also die Filme hätten andersrum gedreht werden müssen und die, ja.
Genau, aber das musst du doch angleichen. Also ich meine, klar, wir können das ja kurz erzählen. Die Reihenfolge war eigentlich, dass dieser Film, glaube ich, der vierte hätte sein sollen. Ne? Statt Feuerball hätte es im Geheimdienst ihrer Majestät sein sollen. Dadurch, dass sie sich mit Kevin McGlory, hört euch übrigens die Folge Feuerball an, da erklären wir das ganz groß und ausbreitend, wer Kevin McGlory ist, haben sich auf die Rechte geeinigt und sie bekommen und darum Feuerball gemacht. Aber dann musst du das doch angleichen. Du musst doch wissen, hey, wir haben uns davor gesehen.
Sie haben ja überlegt, soweit ich das dann recherchiert habe, dass sie eine Gesichtsoperation bei James Bond sogar ins Spiel gebracht haben. Also einmal wegen dieser Blofeld-Trifft-Bond-Geschichte, aber natürlich eben auch, weil jetzt George Lazenby statt Sean Connery am Start wäre. Das haben sie alles verworfen und manchmal ist es so, wie ich sag, wie bei Dallas Patrick Bobby Ewing duscht und hat alles nur geträumt. Also es wird dann so bums, so. Es ist jetzt einfach so. Und also klar kann man da drüber stolpern, aber am Ende, wenn man das am Ende auch so wie die Produzenten wegwischt, funktioniert's dann. Und er hat natürlich die Brille und den Schottenrock. Also er ist ja schon ein bisschen verkleidet.
Ich vergaß, ja, stimmt. Er ist sehr verkleidet. Okay. Ja. Gut. Also euch hat's gar nicht so gestört wie mich. Ich sehe schon. Das ist doch schön. Also, das ist eine Szene wirklich im Film, wo ich jedes Mal irritiert bin und denke, also, ihr müsstet euch doch kennen. Aber gut. Okay, also, wie gesagt, es war Bond-Roman Nummer 11, geschrieben 1963, einer seiner letzten Romane, die Ian Fleming geschrieben hat. Der Unterschied zum Buch ist tatsächlich, die Figur Tracy ist etwas weiter ausgebaut. Unter anderem ihre Erkrankung der Depression wird da sehr viel mehr thematisiert. Im Film wird sie ja nur ein bisschen angerissen, auf eine sehr merkwürdige Art. Im Buch ist das ausgeprägter. Genau. Was haben wir denn sonst noch? Ach so, ja. Wisst ihr, wo Broccoli Lazenby kennengelernt hat und eingeladen hat fürs Casting? Super lustig.
Wo?
Ja.
Beim Friseur.
Richtig. Beim Friseur. Genau, so kriegt man Rollen. Also Freunde, die ihr Schauspiel studiert, hängt mal bei Friseur. Läden rum, vielleicht klappt's mit einer James-Bond-Rolle. Ich meine, sie suchen ja immer noch für die neue Verfilmung, soweit ich weiß. Wir haben noch nicht gehört, dass es neue Meldungen gibt. Also, wer weiß, vielleicht mal nach England fliegen und ein bisschen Friseur.
Ich habe tatsächlich gehört, ich habe den Namen nicht drauf, aber das ist der Schauspieler, der in den fantastischen Tierwesen den Bruder von Newt Scamander spielt, dass der eigentlich inoffiziell schon gewählt wäre, aber vielleicht bin ich da auch einem Hoax aufgesessen. Keine Ahnung.
Ja, Lazenby ist übrigens 9 Jahre jünger als Connery, zu Drehbeginn 30 Jahre alt.
29.
Zu Drehbeginn 29 Jahre alt. Du hast recht. Warum schreibe
und das
ich
merkt man auch, oder? Also ich finde,
Monate.
Der hat eine andere Frische am Start wieder.
Ich finde, der ganze Film hat eine andere Frische. Mhm. Also er, ja. Und ich weiß gar nicht, sollen wir gleich über George Lazenby reden und wie er Bond gespielt hat? Oder halten wir uns das für ein großes Thema nachher auf?
Wir gehen direkt zur Sache, würde ich sagen.
Okay, gehen wir direkt zur Sache. Also darf ich anfangen?
Natürlich.
Natürlich.
Okay. Ich finde tatsächlich, er spielt ihn super interessant. Es ist so eine, ich weiß nicht, wie ihr das seht, für mich ist das so ein bisschen, er ist nicht so macho-arschmäßig wie Connery in den letzten Filmen, wo man wirklich einfach, wo auch das Frauenbild und seine Haltung zu Frauen richtig übel mir teilweise aufgestoßen ist. Er spielt ihn mehr so lausbubenartig, würde ich das mal, so ein bisschen jugendlicher, ey, ich klopp mich hier ein bisschen, ich renne der Frau hinterher, um sie zu retten. Mir wird eine Frau angeboten, mir wird eine Million angeboten, aber was ist schon Geld? Scheiß drauf, ich habe lieber Spaß. So Jet Set, ich weiß nicht, also das gefällt mir total. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's voll schade, dass er nur einen Film bekommen hat. Und wahrscheinlich ist es sehr gut, dass er nur einen Film bekommen hat. Aber ich finde, er spielt ihn super interessant und ich gucke ihm jedes Mal sehr, sehr gerne dabei zu.
Kann ich nur zustimmen. Ich finde immer noch, dass er, ja, wie du sagst, der bringt einfach eine Frische, eine Leichtigkeit, eine, ja, ich hatte das Gefühl jetzt beim genauer zugucken, wie wir das immer machen vor den Podcast-Aufnahmen, dass er, der macht das wie mit links. Also das gelingt ihm, also es sieht irgendwie unbeschwert, ungeplant oder der strengt sich nicht an, irgendwas zu spielen, sondern ja, so locker flockig von der Hand. Finde ich schon auch sehr, sehr cool, ja.
Ja, ich finde das auch vor dem Hintergrund erstaunlich, dass er ja keine große oder gar keine Schauspielerfahrung wirklich hatte, oder? Also das ist, was glaube ich ja dann immer so als negatives oder als negativer Stempel so ein bisschen ihm angehaftet wurde, vielleicht auch von den, ich sag jetzt mal, Puristen der Reihe, die nun eigentlich nur Sean Connery und immer Sean Connery haben wollten, war da immer so ein Vorbehalt. Und ich zum Beispiel hatte den nicht vielleicht. Ich weiß auch, dass als der das erste Mal, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wie vorhin erzählt, mit meinen Geschwistern, mit meinen Eltern, dann wurde ich sofort natürlich auch voll getankt mit allen Infos und ey, der und der ist der Neue und der war aber nur einmal und lala. Und mich hat das aber eher so, ich war dann so, hey, ich bin auf der Seite des Außenseiters. Also, ne, also alle hatten so ein bisschen Vorbehalte scheinbar, aber ich war sofort auf seiner Seite. Irgendwie das war da. Und eben, er hat diese Frische, er hat diese Leichtigkeit, er hat Qualität und er hat aber eben auch, finde ich, in bestimmten Szenen hat er auch die Härte. Und auch, ich meine, die hat Sean Connery auch. Aber mir ging das heute Morgen noch so beim Spülen so durch den Kopf. Diese Momente, die da drinne sind. Und da komme ich nachher vielleicht oder würde ich auch gern bei Teddy Zavallas drauf zurückkommen. Also diese Momente, gerade auf dem Vorspann, wenn er den ersten Menschen quasi tötet, dann ist das nicht tralala, sondern es wird zumindest so ein Moment gegeben. Es ist nicht überdramatisiert, aber es ist dieser Moment, dass da jetzt tatsächlich gerade was passiert. Also dass da ein Mensch stirbt. Es wird nicht so übergangen. Und dass diese Härte oder dieses, es ist vielleicht nicht nur Härte, sondern diesen Moment zu zeigen, das vermag er auch. Das hat auch Sean Connery gemacht, aber er kann es eben auch. Also er ist jetzt nicht nur der Lausbub und der Leichte, sondern er hat auch in vielen Szenen oder in diesen Szenen, wo es drauf ankommt, auch diesen Ausdruck, der natürlich auch inszeniert ist, also von der Regie so gewollt ist, dass da zumindest für einen Moment gezeigt wird, hey, es ist hier kein Kindergartenfilm, so um es mal so zu sagen. Und das bringt er eben auch aufs Parkett.
Ja, also ich bin wirklich tatsächlich, ich mag ihn als James Bond, muss ich sagen. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn, ich bin nicht sicher, ob es in mehreren Filmen dann funktioniert hätte, aber in diesem Film passt es einfach perfekt. Und vor allen Dingen passt es, glaube ich, perfekt, weil auch der Regisseur neu ist. Peter Hunt darf den ersten und einzigen James-Bond-Film drehen. Wir hatten es in der Folge davor schon erwähnt, er war bei Man lebt nur zweimal der Regisseur der Second Unit und wurde nochmal gebeten, als Editor einzuspringen, was er die Filme davor getan hat. Also er hat dann verhandelt, okay, das mache ich aber nur, wenn ich die Regie kriege. Und ich finde, er hat einen super interessanten Regieansatz gewählt. Also auch von der Inszenierung her ist dieser Film ganz, ganz anders als die Filme davor. Es wirkt so ein bisschen, finde ich, bei der Regie, hey, ich bin neu, ich will mal was probieren. Du siehst es, finde ich, gleich in der ersten Szene, die gezeigt wird, dass James Bond von hinten gezeigt wird. Er sitzt im Auto, Theresa kommt angefahren, hupt, fährt vorbei und man sieht aus dem Auto rausgefilmt. So, also zum einen, man sieht, das Auto fährt wirklich, nicht wie die Filme oft davor, wo man sieht, die sitzen vor einer Leinwand. Und er wird von hinten gezeigt. Natürlich geht es um die Einführung, du willst nicht gleich verraten, ist das ein neues Gesicht oder wie sieht er aus? Ich meine, heutzutage wäre das völlig utopisch, dass man das so gestaltet, weil Monate vorher das Gesicht schon bekannt war. Der ganze Ansatz der Regie ist anders, finde ich. Also geht das nur mir so oder habt ihr auch das Gefühl von der Regiearbeit sieht das teilweise ganz anders aus als die Filme davor und danach?
Finde ich auch. Es ist, ja, mir ist das auch aufgefallen, was der Matthias gerade vorhin gesagt hat. Das sind so Momente, denen auch ein bisschen mehr Bedeutung gegeben wird. Ich will nicht sagen mehr Drama, aber schon sehr, wie soll ich sagen? Also man will auf jeden Fall ausdrücken und zeigen, okay, das ist zum Beispiel eben Trauer oder Liebe oder was auch immer, ja. Und das kommt in den vorherigen Filmen so nicht vor. Glaube auch, dass deswegen dieser Film auffällt, weil sowohl die Regiearbeit als auch eben der Hauptdarsteller, sage ich mal, anders sind. Und diese Mischung ist ja gut gelungen.
Ja, finde ich auch tatsächlich. Die Mischung, glaube ich, bringt den perfekten Bond für das, was er sein will, anders perfekt auf die Leinwand. Also das, keine Ahnung, finde ich passt. Neuer Darsteller, neuer Regisseur.
Bin ich auch bei euch? Darf ich auch? Oder?
Ja.
Genau, sorry.
Nein.
Caro, ganz richtig, genau. Ich habe ja, oder ich glaube, da schwingen wir im gleichen Maße, so dieses, dass da Gefühle zugelassen werden in diesem Film. Und auf vielen Ebenen. Und das macht ihn zum einen berührend, zum anderen aber fand ich dann eben auch bedrohlich. Also was in dem Film bedrohlich ist, nicht alles, aber einiges davon wirkt auch geerdeter, anders als in den Filmen bisher oder auch danach wieder. Und ich sage jetzt nicht, dass das nicht auch in irgendwelchen anderen James Bonds vielleicht auch im Ansatz da war, aber da ist es, also wenn ich jetzt, was die Bedrohung angeht, an Blofeld denke, der Teddy Savalas ist ein Bully, ist ein krasser Typ mit einem großen Charme und einer Ausstrahlung. Und wenn er, ich weiß, ich habe diese eine Szene im Blick, im Kopf, wenn er, ich glaube, es ist die Szene, wo er mit dem Kollegen von James Bond quasi spricht, der nun hochgeklettert ist. Und dann wird Blofeld dazugerufen und wird so im Gegenlicht gefilmt. Und man sieht ihn, man sieht zwei, drei bewaffnete Schergen um ihn stehen und er redet mit ihm. Und man erkennt ihn aber nicht wirklich. Und das ist so eine, ich kriege jetzt eine Gänsehaut, das ist so eine ganz andere Form der Bedrohung als Dr. No oder auch Gerd Fröbe. Also es ist so eine, wow, also da, als ich das gesehen habe wieder, war ich auch so, oh mein Gott, also das ist schon, das ist böse. Das ist wirklich böse, was diese, aus der Perspektive dieses in dem Moment Bergsteigers, ne, der dann ja auch böse endet am Ende. Genau.
Ja.
Also da hat das ist auch wieder Regie, aber eben auch, das ist etwas, was Donald Pleasence wahrscheinlich nicht in der Form auf die Leinwand gebracht hätte, diese wirklich physische Bedrohung, die da mitschwingt. Also ohne, dass er je die Faust schwingt, aber du weißt, im Zweifel haut er die eine rein. Also so, ne? So ja. Wirkt er.
Ja, absolut, absolut, das stimmt. Und offensichtlich Peter Hunt mag Shots ins Gegenlicht. Ich meine, allein die erste Szene, die erste Schlägerei im Wasser ist ja auch tatsächlich komplett gegens Licht gefilmt. Das mag er offensichtlich. Aber stimmt, die Szene ist schon beeindruckend, ne? Auch aus der Sicht des Bergsteigers, der ja auch James Bond nicht erkennt, ne? Also ich meine, er weiß, irgendwie muss er da stehen. Wahrscheinlich ist es der Typ, der so links von ihm steht, aber alle sind im Gegenlicht, ich sehe es nicht genau und ich werde hier abgeführt. Ja, es ist schon. Es sind so gute Szenen in diesem Film, wirklich so gut. Und ich will ja nicht schon zu viel verraten. Das Fazit kommt ja am Ende, aber ich glaube, man hört schon raus, in welche Richtung wir alle drei tendieren, wo es hingehen wird in diesem Film. Ich wollte noch kurz sagen, Peter Hunt, wie gesagt, das war sein einziger Film. Ich habe leider nicht gelesen, warum. Doch, ich hatte gelesen, um Gottes Willen, ich habe es mir nur nicht notiert. der hatte danach irgendwie gesagt, ey, ich will mich noch ausprobieren, deswegen hat er keinen weiteren Bond erstmal gemacht. Das Ausprobieren endete nicht so erfolgreich. Ich lese mal den Film vor, den ich noch kannte von seiner Filmografie. Es ist ein Film aus den 80ern, es spielt Roger Moore mit und vielleicht, Matthias, weil wir ein ähnliches Alter haben, wirst du diesen Film kennen. Es ist Die Wildgänse kommen 2. Also Die Wildgänse kommen 2 ist jetzt keine Naturdoku, es geht, die Wildgänse ist eine Militäreinheit und das ist so ein ganz schlechter 80er Jahre, da war so ein Trend nach Rambo, dass ganz viele Militärgedönsfilme kommen mussten. Das war einer davon. Alle anderen Filme, die ich gelesen habe, haben mir gar nichts gesagt. Und ich habe viele Filme in meinem Leben gesehen, auch viele gute und viele schlechte. Nichts. Also ich weiß nicht warum, weil ich finde seinen Regieansatz gut. Ich weiß nicht, warum es dann nicht gezündet hat. Ich finde auch das schade und nicht schade, dass er nur einen James Bond machen durfte. Ich glaube, den einen, das ist es halt. Ne? Es hat gepasst. Regie, Darsteller.
One-Hit-Wonder.
Ja.
Ja. Genau. Produktionskosten waren 7 Millionen, also 2 weniger als bei dem überdimensionierten Man lebt nur zweimal, aber man, weiß ich nicht, es gab weniger Bauten. Ich meine, allein der Krater in Man lebt nur zweimal wird davon viel gekostet. Und man hat natürlich Geld gespart für Sean Connery, ne? Das muss man natürlich auch sagen. Also allein der Darstellerwechsel hat wahrscheinlich die Produktionskosten sehr reduziert. Wir haben ja schon ein bisschen über den Vorfilm gesprochen. Fangen wir mal, warte. Der Film fängt direkt mit dem direkt mit dem Gun Barrel an und das Gun Barrel ist farbig. Ich war so, ich habe nochmal zurückgespult. Ich habe es mir gestern Abend nochmal für das Feeling heute habe ich mir gestern Abend den Film nochmal ein Stück weit angeguckt. Das Gun Barrel ist farbig, also nachkoloriert, glaube ich. Das hat mich auch irritiert und er trägt wieder einen Hut.
Ja, das. Das hat mir nicht gefallen. Also es ist eine der Dinge, die mir nicht gefallen haben. Da bin ich. Strikt, wie soll ich sagen?
Strikt schwarz-weiß oder strikt ohne Hut?
Genau. Nee, Hut hin und her, okay, mein Gott, alle ersten Filme waren mit Hut, dann ohne, stimmt. Also das, ja, ist so eine Sache. Aber nee, der Gun Barrel, der muss so sein, wie er ist und da ist keine Farbe.
Ja. Das heißt, in den Folgefilmen ist er dann auch wieder schwarz-weiß, Fragezeichen, oder ist... Oder lasst ihr das auf euch zukommen? Okay.
Weißt du,
ein Cliffhanger für das nächste Mal.
Genau. Ehrlich, ich weiß es nicht.
Warum? Ich weiß es auch nicht. Also vom Gefühl her würde ich sagen, ja, der ist schwarz-weiß.
Ja.
Aber ich könnte dir nicht sagen, mit Sicherheit in allen anderen Filmen ist der schwarz-weiß. Das könnte ich nicht sagen. Aber vom Gefühl her, ja.
Ja.
Ich kann mich nicht daran erinnern, bei welchem anderen Film der irgendwie anders wäre oder farbig oder wie auch immer. Ich meine, da fließt immer das Blut runter, das ist ja rot, aber...
Ah, stimmt, das kommt auch noch irgendwann, ne?
Ja, genau. Aber das, wie gesagt, der Gun Barrel und sich ist... Ja.
Außerdem liegen wir manchmal daneben, ne?
Richtig, das ist unsere Spezialität.
Gesagt. Genau. Oh, Matthias, wusstest du übrigens, dass Ian Fleming für den Secret Service gearbeitet hat?
Secret Service für den Sicherheitsdienst im Kaufhaus Harrods oder nein? Okay, nein, ich weiß.
Ja, ja. Genau.
Ja.
Genau. Sehr schön. Und das Versteck von Blofeld, ne, wurde für den Film komplett renoviert und danach als Restaurant eröffnet. Das finde ich ja total eine lustige Geschichte. Also die lassen sich die Besitzer das Ding renovieren und eröffnen ein Restaurant. So macht man's.
Ja, und es trägt tatsächlich den Namen, also das Restaurant trägt diesen Namen, den er auch im Film trägt, heißt so.
Ah, okay. Ja,
das war auch so vereinbart, dass die den Namen behalten durften sozusagen.
Ja, ja. Die haben da wirklich so ein bisschen, also haben da Starthilfe, Entwicklungshilfe, was auch immer gegeben. Also die haben da richtig Geld reingegeben, auch in die Seilbahn und so, ne? Also das ist...
Das muss schon mega geil sein, oder? Da oben und mit diesem sich drehenden Teil.
Ich glaube, heutzutage ist die Marketingmaschine und die Idee von Produktion soweit, die hätten das Ding selbst eröffnet als Spot für James Bond besuchen.
Wahrscheinlich auch James Bond Anhänger und mit Pringsel und so
mit Museum. Genau. George Lazenby steht noch da und macht Autogramme. Genau, aber stimmt, der Vorfilm, wie hat euch denn der Vorfilm gefallen, wo George Lazenby zum ersten Mal auftritt? Also, mir hat er gut gefallen.
Ja, mir hat er auch gut gefallen. Also, es ist, ist eine schöne Einführung, es ist, ist schon ganz viel erzählt. Und bei der einen Kampfszene muss ich sagen, das war so ein bisschen ein Charlie Chaplin-artiger Schwinger, den er da bringt, also einer von vielen Schwingern, den er bringt, aber es ist eben auch so, es ist, glaube ich, einfach, hey, er ist sehr körperlich und eben dann kommt ja auch der Moment, wo er dann auch ernst macht und die Frau haut ab und dann kommt ja auch der sehr schöne
Spruch,
der selbstironische in Bezug auf Sean Connery und das ist natürlich dann so ein rundes Ding dadurch natürlich auch mit so einem, und da ist der Lausbub mit diesem Augenzwinkern, hey, ne, das hat
mir am besten gefallen. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, das wollte ich nicht.
Alles gut.
keine Ahnung, ich glaube, der Matthias war noch am Reden und dann Michael und dann ich oder so.
Nö, alles gut. Ich wollte nur sagen, tatsächlich, jetzt fällt mir der Satz nicht mehr ein, den er sagt. Das wäre dem anderen nicht passiert, ne?
Genau.
Genau. Ja.
This never happened to the other fellow.
Ja, genau.
Aber das fand ich am schönsten, dass die Frau abhaut. Er hat sie gerettet sie steigt in seinen Wagen ein. Fährt einfach zu ihrem Wagen und haut ab. Also das wäre tatsächlich so vorher nicht passiert. Alle Frauen
alles
sind sofort hin
genau,
und...
ihm verfallen. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich wollte nur sagen, alles an dieser Szene ist anders. Ne? Ich meine, allein die Tatsache, dass sie ihn überholt und er lässt sie fahren. Also er gibt nochmal kurz Gas, aber dann ganz entspannt legt er seine Sonnenbrille weg und fährt weiter. Zündet sich eine Zigarette an, alles entspannt, alles easy. So ein Surfer-Typ mäßig fällt mir gerade so auf. Und dann trifft er sie aber wieder, weil er sieht das Auto und guckt und denkt, oh Gott, die will ins Wasser und rennt ihr hinterher. Rettet sie und dann, und das ist auch richtig gut, nochmal danke an Richard Maybaum, der alle Drehbücher gefühlt geschrieben hat, außer eins, und dafür müsst ihr jetzt ein paar Folgen zurückhören, dann wisst ihr welchen. Sein allererster Satz, George Lazenbys allererster Satz als James Bond ist, My name is Bond, James Bond. Das finde ich richtig gut. Finde ich richtig, richtig gut.
Ja.
Also den neuen Bond praktisch mit diesem Satz einführen. Kein anderen, kein Hello, kein Park mein Auto, hol mir die Schuhe, ich bin auf der Flucht, sondern...
Kein Gequatsche, genau.
Genau.
Das fand ich auch gut und ich muss jetzt muss ich sozusagen ein Jahr im Voraus schon spoilern oder so, weil ich eine Woche, bevor wir den Film nochmal zusammen gesehen haben, Michael, habe ich Casino Royale mir nochmal angeschaut. Und als wir den Film gesehen haben, dachte ich, sehr schlau. Also da sind es die ersten Worte und jetzt kommt der Spoiler, bei Casino Royale sind es die letzten Worte von Daniel Craig in seinem allerersten James Bond. Das Letzte, was er sagt, ist zu Mr. White, dem er gerade ins Knie geschossen hat. Und der sagt noch, who are you? Und so, und er sagt, Bond, James Bond. Und dann ist der Film vorbei. Also das ist so ein... Es ist wie so eine gewisse Reminiszenz vielleicht auch, ne? Der eine Wagen ist als allererstes und sie haben gesagt, hey, und wir machen es als allerletztes. Und das fand ich, in dem Moment habe ich die dann irgendwie so miteinander verbunden, so von der Freiheit oder von der Kühnheit der Gestaltung, wie auch immer. Ja.
Ja. Ah. Ja, zu Daniel Craig kommen wir noch irgendwie.
In zwei Jahren.
Michaels Lieblingsthema.
Ich mag Daniel Craig.
Aber wir wollen ja gar nicht spoilern,
genau.
Jungs.
Genau. Kurz noch zum Cast. Ne? Diana Rigg spielt die Contessa Teresa, genannt Tracy Di Vincenzi. Vincenzo, genau. Bekannt ist sie, glaube ich, am meisten wahrscheinlich aus der Fernsehserie, oder? Auf Deutsch mit Schirmscham und Melone, mir fällt der Avengers, heißt sie, glaube ich, auf
The Avengers.
Avengers, genau. Auch sie, finde ich, spielt die Figur richtig, richtig gut. Auch eine völlig andere weibliche Rolle als wahrscheinlich davor und danach. Mehr Tiefgang, wobei, wie gesagt, im Buch hat sie noch mehr Tiefgang, die Figur. Hätte ich mir tatsächlich für diesen Film auch noch ein bisschen gewünscht. Sie läuft so nebenher, aber man hat das Gefühl, die Person würde ich gerne kennenlernen.
Ja, genau.
Wisst ihr es? Ja.
Ja.
Oder?
Ja.
Mhm. Ja.
Ja. Übrigens wollte ich noch sagen, ne, die erste Schnittfassung, also der Film in Deutschland veröffentlicht, war mit 130 Minuten. Aktuell hat er 140 Minuten. Sie haben die 10 Minuten, die im internationalen Start waren, irgendwann dazugegeben. Also wenn man heutzutage ihn streamt oder eine Blu-ray kauft oder wie ich noch eine DVD hat, dann hat der Film 140 Minuten. Die erste Schnittfassung waren 170 Minuten. Den hätte ich gerne gesehen. Also ich glaube, ich habe nichts darüber gelesen, dass es einen Director's Cut gibt. Aber ich weiß nicht, ich könnte mir diesen Film auch 170 Minuten angucken. Also noch mehr Tiefgang, vielleicht noch 10 Minuten länger die Lawine. aber ja, also die erste Schnittfassung war 170 Minuten. Und vielleicht etwas mehr Text für die echt faszinierende Figur von Diana Rigg. Die hat mir echt gefallen.
Ja, ich finde auch, dass sie eben, also so wie ihr sagt, die hat, das ist eine Gewichtung, also da ist eine Gewichtung in dieser Frauenrolle, endlich. Also nicht, dass es vorher gar nicht war, aber es ist tatsächlich sie wird so ein bisschen als, finde ich, auf Augenhöhe konzipiert oder jetzt so technisch gesprochen, sie ist auf Augenhöhe mit James Bond, sie rettet ihm seinen Allerwertesten im richtigen Moment und ist eben nicht dieses, was weiß ich, was sonst immer bei Bond Girl so mitschwingt und ist ja tatsächlich eben dann auch, wird zur Ehefrau. Also das ist eine andere Geschichte, die da erzählt wird. Und an dem Moment komme ich zu etwas, was mir tatsächlich an dem Film jetzt, wo ich sage, oh nee, das hätte eigentlich nicht sein müssen oder so, was ich schade finde oder was mir dann nicht ganz so gelungen erscheint, ist eben, während er dort auf dem Piz Gloria ist, dass er dann da trotzdem den Gockel raushängen lässt am Ende, wenn die Sonne untergegangen ist und da die Ladies so absucht oder die eine natürlich. Und das ist, da hätte ich in der Konsequenz mir auch gewünscht, dass er sagt, hey, ich bin irgendwie gerade voll verknallt oder es bahnt sich an oder ich spüre da jemanden kennengelernt zu haben und dass er dann auch aus diesem, selbst klar, wenn er es vom Rollenverständnis müsste, aber er hätte, klar kann er seinen Charme einsetzen, aber er hätte die Info auch bekommen, ohne dann am Ende wieder oben ohne im Laken zu sitzen und noch so ein bisschen rumzusäuseln. Also das, die Nummer hätte ich mir anders gewünscht, so im Rückblick, dass er da zwar, er kann derjenige sein, der an die Infos kommt und kann das mit seinem Charme und wie auch immer tun. Sean Connery hat ja auch hier und da schon eher auch mal sehr herben Charme bis Gewalt gebraucht, aber dass er da dann noch so flockig durch die Laken hüpft, das, boah, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht ist das der Romantiker in mir, aber das, das fand ich nicht so dolle irgendwie. Jetzt, als ich es gesehen habe, früher ist mir das vielleicht dann in jüngeren, wilderen Jahren gar nicht so aufgefallen. Ich weiß es nicht.
Ja, tatsächlich. Das ist nämlich voll interessant, weil wir haben den Film ja, Matthias und ich, vor kurzem zusammen angeguckt, als er zu Besuch war. Was übrigens sehr schön war, by the way. Dich mal wieder so zu sehen. Also die Szene, wo sie in dieser Hütte sind, nachdem Diana Rigg ihn gerettet hat von der Eisfläche. Da liegen sie ja zusammen und er sagt so, ey, ich denke drüber nach, den Secret Service zu verlassen, weil ich den Secret Service. Oh Mann, jetzt habe ich wieder, okay, den britischen Geheimdienst zu verlassen, weil ich dich liebe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen angelegt, er hat es nochmal durchgezogen und hat jetzt, wo er so drüber nachdenkt, findet er das nicht mehr okay und hat entschieden sozusagen, nee, bevor ich wieder sowas machen muss, also nicht nur mein Leben riskieren, sondern eben eventuell auch meinen Körper einsetzen, lasse ich es lieber sein, ich suche mir was anderes und heirate die Frau. Weißt du, was ich meine? Also ich fand es auch komisch, dass er da nochmal ins Bett hüpft, weil er gar nicht musste. Ne? Ich meine, er sagt, also alle Frauen sagen ja immer, oh, ich dachte, sie mögen gar keine Frauen. Also er hätte tatsächlich auch die Informationen bekommen können, ohne mit ihnen zu schlafen. Aber ich habe das jetzt beim Neuangucken so gedacht, okay, er hat das nochmal sozusagen durchgezogen, die Mission bis dahin, und gedacht, nee, aus verschiedenen Gründen, ich lasse es jetzt, ich liebe diese Frau und höre auf.
Ich fand das ehrlich gesagt total realitätsnah. aus meiner Erfahrung. Also in dem Sinne, dass man kann ja Zweifel haben. Ja, und er hatte sie eine längere Zeit nicht gesehen. Sie war ja, gekidnappt.
Nee, das Kidnappen kommt, glaube ich, danach.
Es gab eine räumliche Distanz, eine zeitliche Distanz, und er macht seine Arbeit weiter. Und ich denke, vielleicht kamen ihm Zweifel oder er hatte ein bisschen Abstand zu diesen Gefühlen, die im Voraus da waren und so gezeigt worden sind, als mein Mann hat gesagt, boah, das ist aber schnulzig. In dieser Szene, wo er mit Diana Rigg über die Parks spaziert und so weiter. Ja. Das war auch sehr untypisch für so einen Bond-Film, aber egal. Ich war bei einer anderen Sache, und zwar, dass man Zweifel haben kann und dass man sagt, okay, ich mache jetzt meine Arbeit, ich mache mein Leben, und dann aber, nachdem man das gemacht hat, feststellt, das ist nicht das Richtige, genauso wie du sagst, Micha. Ich habe das ein bisschen verglichen mit den Priesteranwärter. Die kriegen doch ein Jahr Freigang, nachdem sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben.
Tatsächlich.
Haben sie ein Jahr Probezeit, wo sie sich dann ja entscheiden können. Also sie dürfen leben, so wie sie wollen. Und wenn sie das Zölibat weiterhin ausleben und für sich beibehalten, sage ich mal, dann können sie zurückkehren. Und so habe ich das gesehen.
Okay.
Dass man sagt, okay, er ist verliebt, er hat Gefühle, vielleicht zum ersten Mal, starke Gefühle, aber er hat diese Temptations, die er dann, ja, wie soll ich sagen, denen sich er sich nicht verschließt, und dann stellt er aber fest, okay, nee, das war's doch nicht.
Das ist ein interessanter Aspekt. Und wenn ich so sehe, finde ich das sehr spannend. Also da ich will jetzt auch gar nicht so prüde und sonst was daherkommen, nee, aber nee, das ist ja tatsächlich auch ein guter Blick oder ein interessanter Blick. Und ich wusste das nicht, dass Priesteranwärter da nochmal in sich gehen können, was immer das dann, wie immer sie es gestalten, aber dass sie da zumindest nochmal eine Form der Überlegung haben. Es hat natürlich auch so ein Agent, ein einsamer Wolf oft, hat ja auch was Mönchisches, ne? Oder was so, was da gibt es Schnittmengen. Also das finde ich, vielleicht solltet ihr dazu auch nochmal so eine extra Folge machen. Ich weiß nicht, James Bond als
Priester.
Lonesome Warrior, genau, als Priester, Mönch, wie auch immer. Ja. Oh, mit all seinen Versuchungen, denen er oft erliegt. Genau. Nein, aber guter Punkt. Interessant.
Ja, und während wir hier gerade so geredet haben, ist mir noch eingefallen, weil es jetzt zweimal erwähnt wurde, diese Szene, wo James Bond flieht, das erste Mal den Berg runterfährt und dann unten ankommt, über die Bergfahrt können wir gleich noch reden, und sich dann versteckt sozusagen auf dieser Eisfläche, wo noch gefeiert wird, ist das auch völlig anders, als sie Sean Connery inszeniert hätten, ne? Ich meine, er versucht, sich klein zu machen. Ist euch das aufgefallen?
Mhm.
Er versucht nicht irgendwie, ich muss hier fliehen oder so. Er versucht, sich klein zu machen, in der Menschenmenge zu verstecken. Also sehr viel menschlicher, dieser Bond, weißt du, der vielleicht auch ein bisschen Angst hat und feststellt, oh fuck, mir geht hier gerade echt der Popo auf Grundeis. Er setzt sich hin, zieht die Jacke hoch, macht sich ganz, ganz klein, bis eben Diana Rigg kommt. Und tatsächlich die Figur Connery, also James Bond, gespielt von Connery, die hätte das ganz anders geregelt, 100 pro. Die wäre offen durch die Menge gelaufen und hätte irgendwann noch versucht, irgendwas niederzuwalzen oder so. Das fand ich voll faszinierend.
Feuerwerk zu starten, oder?
Ja,
genau, irgendeine Ablenkung zu starten, die ja kommt, aber nicht von ihm. Und total menschlich. Also tatsächlich so, ey, genau,
Und das ist super Szene. Ich finde es dann auch schön, dass quasi aus der Szene heraus ja dann sie am Steuer sitzt und sie auch in dieses Stockcar-Rennen geht und sie große Freude hat, da alle Platz zu machen und irgendwie ihn da rauszukriegen.
Also, ja. Ich fand das so richtig gut gemacht mit diesen Car-Race. Also das war echt super cool. Ja. Hat mir voll viel Spaß gemacht, so zu gucken.
Wenn
das
ihr die Szene noch
stark, ja.
Ja, absolut, bin ich voll bei euch. Aber wenn ihr die Szene nochmal anguckt, achtet auf den kleinen Mini Cooper mit der Nummer 11.
Ja.
So, genau. Mehr will ich gar nicht verraten, aber falls ihr den Film nochmal anguckt, achtet auf den Mini Cooper mit der Nummer 11.
Alles klar.
Hm.
Genau, ich habe den Cast noch gar nicht. Sehr schön. Ich habe den Cast ja noch gar nicht zu Ende gelesen. Gabriel Ferzetti spielt den Vater von Tracy, Draco. Dann haben wir tatsächlich eine deutsche Schauspielerin, die komischerweise, wenn es immer heißt, oh, deutsche Bond-Girls, wird sie gar nicht genannt. Tja, woran das wohl liegt. Ilse Steppert darf Irma Bunt spielen und das Schöne ist, sie darf sie auch sprechen. Mhm. Tatsächlich, sie wird nicht synchronisiert. Das ist Ilse Steppert, die man im Original hört und ich glaube auch, sie darf sich auch selbst in der deutschen Fassung synchronisieren. Das ist eine Besonderheit. Warum das eine Besonderheit ist, hört die alten Folgen von uns an, dann werdet ihr das verstehen, warum mich das persönlich jetzt sehr, sehr freut. Bernard Lee als M, Louis Maxwell als Miss Moneypenny. Und natürlich Desmond Lawine als Q. Wollt ihr irgendwas zu Ilse Steppert sagen, Irma Bunt?
Ich mag sie. Also sie ist böse. Mhm. Sie ist wirklich böse. Aber sie ist eben auch, also und das zieht sich bei diesem Film so durch, sie ist auch geerdet. Und sie wird ja auch gemobbt, ne, von Bond. Irgendwie so im Sinne von die... Ich sag jetzt mal, der böse Drachen kommt. Ich glaube, es ist eigentlich, es ist eine bösere Formulierung. Und sie kriegt es auch mit. Also es ist nicht so, dass, ne, und sie macht nicht mal einen Schulterzucken. Sie nimmt das so weg. Sie nimmt das so hin und macht kein Ding draus. Sie weiß um ihre Wirkung und bleibt aber in ihrem Fahrplan. Und auch, also ich finde es auch eine sehr starke Rolle, auch jetzt im Vergleich zu anderen Bösewicht, also real Bösewicht-Nebenfiguren, ne, die es ja dann immer gibt. Und da ist sie auch, finde ich, eine sehr, sehr prägnante Figur und auch diese Stimme. Und wenn sie dann auftaucht, dann zuckt man schon auch zusammen vor dem Fernseher oder im Kino, dass man denkt, jetzt ist sie wieder da und sie hat es mitbekommen. Und natürlich bekommt sie viel mehr mit als James Bond denkt, sozusagen. Also da ist sie ein guter Part und ja, ich mag sie tatsächlich.
Ja, geht mir auch so. Und jedes Mal bin ich aber trotzdem wieder überrascht, dass sie da ist. Also sie ist in meiner Bond-Memory-Blase tatsächlich, wenn ich so aus dem Gedächtnis, wenn ihr mich in 2 Jahren fragt, rank doch mal BösewichtInnen bei James Bond, würde sie nicht auftauchen. Ich weiß nicht warum. Das ist ganz merkwürdig. Also
vielleicht, weil sie nicht so mit Kartoffeldruck daherkommt oder gestaltet ist, sondern eben auch als, ich weiß nicht, macht ja keine großen Gesten. Sie hat keine böse Waffe, die sie einsetzen kann, sondern sie ist einfach da. Und sie macht klar, was hier erlaubt ist und was hier nicht erlaubt ist. So, also das ist, ist eine andere Form, auch wie bei Telly Savalas, ist eine andere Form der Bedrohung, die weniger auf Knalleffekte oder jetzt sowas vielleicht anders daherkommt, so dass nicht dieses eine, oh mein Gott, ach ja, das war der Bösewicht, der ja dieses, ne, die Augenklappe, den Eisenhut, ich weiß es nicht, also so, das ist jetzt meine Erklärung, so dass sie da einfach auch geerdeter ist.
Sie ist mehr so die Stille, so ein bisschen wie, ich will nicht sagen im Hintergrund, aber eher so stillschweigen, macht sie ihre Arbeit, sie macht sie gut und ist knallhart kümmert sich sozusagen schon so ein bisschen wie, wie soll ich sagen, also derjenige, der ausführt, ja, der den Auftrag ausführt. Es gibt einen, der Boss, der die Aufträge sozusagen erteilt und die Befehle gibt und so weiter. Und sie ist so die Macherin und ganz stillschweigend. Und ich finde, sie spielt die Rolle sehr gut. Wie gesagt, und das ist einfach eine stille Rolle. Mhm. Nicht wie bei Lotte Lenya. Sie war mehr im Vordergrund, ja, fand ich. Mhm. Zum Beispiel. Aber ja, vielleicht ist es nur mein Eindruck.
Ja, Lotte Lenya, Liebesgrüße aus Moskau für alle, die diese Folge hören und die andere nicht gehört haben. Hört euch die Folge an oder guckt euch am besten Liebesgrüße aus Moskau auch nochmal an. Toller Film. Genau, Caro, ich habe eine Frage an dich. Wird ein Hut geworfen in diesem Film?
Ich glaube schon, ja.
Yes, zweimal. Matthias, hast du es vor Augen?
Ich meine doch, dass er bei Moneypenny auf jeden Fall den Hut wirft,
ja,
oder?
Ja, genau.
Und das, ja. Ah ja, genau. Und das zweite Mal zu Moneypenny bei der Hochzeit.
Richtig.
Genau, mhm, stimmt, ja.
Ja. Warum ich das frage, wenn jemand zum allerersten Mal uns hört. Wir haben immer so wiederkehrende Elemente, die wir versuchen zu finden in James-Bond-Filmen. Caro und ich, Matthias, ist ja zum ersten Mal dabei. Und weil wir eben in der ersten Folge behauptet haben, es wird immer Bond, James Bond gesagt und es wird immer ein Hut geworfen und es wird immer ein Wodka-Martini getrunken. Und das ist eben oftmals gar nicht so, wie wir jetzt feststellen. Aber wird ein Wodka-Martini getrunken?
Ja.
Mhm. Ja, ich sag einfach mal ja. 50-50.
Ja. Ich habe versucht, heute Morgen mich dran zu erinnern, in welcher Szene. Ich bin nicht drauf gekommen, aber ich bin doch sicher gewesen, dass einer, ja, getrunken wurde.
Genau, es ist die Szene, in der James Bond entführt wurde von Draco, dem Vater von Tracy, und er ihm so sagt, die Szene an sich ist schon ein bisschen creepy, er ihm so sagt, hier, nimm doch meine Tochter, so, die ist depressiv, aber sie braucht so einen Typen, der ihr sagt, also so oldschool-mäßig, weißt du, das, mhm, ist so eine Szene, wo ich denke, yo, du bist eigentlich schon die Sean Connery-Figur, so, ey, nimm doch die Frau mal so richtig, zur Brust, zeig red ihr mal, geht, und dann, genau, zeig ihr, wie es geht, und dann geht das schon wieder. Dann reißt sie sich zusammen, so erklärt ja praktisch der Vater, Schwiegervater dann James Bond die Welt und die Frau, und James Bond sagt so, nö, die braucht einen Psychiater, die braucht nicht mich, und das ist auch eine wunderbare Szene, aber davor drückt er ihm einen Wodka-Martini in die Hand, um ihm zu zeigen, ich weiß alles über dich. Genau. Auch eine wunderbare Szene tatsächlich, finde ich. Also nicht wunderbar, was gesagt wird, das ist teilweise schlimm, aber wie James Bond eben so locker reagiert und sagt, nö, ich nehme dein Geld nicht, ich nehme die Frau nicht, nur wenn ich die Frau will. Also nicht nehmen, sondern einfach, ich lasse mir hier nichts vorschreiben. Das ist sehr schön, finde ich. Gut, was habe ich denn sonst noch hier an wunderbaren Notizen? Weil wir sind zeitlich, haben wir uns jetzt echt ein bisschen, sind wir schon fortgeschritten, was ich sehr schön finde, weil ich könnte noch Stunden, also 170 Minuten Film könnte ich ertragen und ich könnte noch 4 Stunden reden.
Tatsächlich. Ja, aber wir müssen
langsam zum Ende
Lohn und Brot im Blick haben. Muss ich jetzt ein bisschen
irgendwann
sagen,
müssen wir noch arbeiten gehen hier, ist doch
ich
kacke.
Ich wollte noch ganz kurz, weil du ja jetzt ihren Vater auch angesprochen hattest, Gabriele Ferzetti, für Film-Nerds, aber auch einfach, nein, für Filmliebhaber. Das ist der das ist quasi der Boss von Henry Fonda in Spiel mir das Lied vom Tod.
Nein.
Wahrscheinlich seine bekannteste Rolle. Und diese liegen, ich glaube, zeitlich jetzt auch nur 1-2 Jahre auseinander, wenn ich das richtig erinnere. Also da war der gut im Geschäft. Und der macht ja, ich mag ihn als bon vivant, als charmanten Verbrecher. Aber ich mag ihn eben auch als traurigen Bösewicht, oder er ist natürlich der Bösewicht hinter dem eigentlichen Bösewicht Henry Fonda in Spiel mir das Lied vom Tod, ja.
Genau. Falls ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an und schaut ihn am besten auf einer großen Leinwand. Also ich habe den Film 2-mal in meinem Leben gesehen und ich hatte 2-mal das Vergnügen, ihn in Wiederaufführungen im Kino zu sehen. Ja. Das ist ein unglaubliches Meisterwerk. Ein Nerdwissen habe ich auch noch, und zwar der Editor dieser Folge und der Director der Second Unit. Und wenn ihr vorhin genau aufgepasst habt, dann kommt euch diese Kombination bekannt vor. Das ist in diesem Fall John Glenn. Und ich weiß nicht, ob es euch als Bond-Fans so geht, aber, Caro, John Glenn, sagt ihr was?
Der Name auf jeden Fall. Mein, ja, Gehirn sucht nach Connections, aber Verbindung
wird
uns aufgebaut.
Caro, er wird uns noch ein paar Mal begleiten. Denn überraschenderweise casten die Produzenten Broccoli Salesman Frauen auf Misswahlen. und offensichtlich Regisseure bei, ey, der hat doch mal bei uns einen Schnitt gemacht und die Second Unit directed. Der wird nämlich tatsächlich noch ein paar James Bond Filme Regie führen dürfen, mehr als Peter Hunt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so leid mir das tut, John Glenn, Peter Hunt hätte mehr Filme verdient. Aber dazu kommen wir später noch. Gut.
Ja, ich habe nur noch ein paar Facts, die ich loswerden möchte.
Na klar, hau raus.
Ich habe lange, beziehungsweise bis vor kurzem gar nicht gewusst, dass Lesembi Australier ist.
Ah, okay.
Ja, also das fand ich sehr interessant, weil ich das gar nicht wusste. ich fand das auch sehr schön, dass Diana Rigg älter ist und war als Lesembi bei diesem Film. Das finde ich immer, ja, wie gesagt, und sie spielt einfach eine großartige Rolle und so. Genau, und ich wollte nur was loswerden zum, ich fand das sehr cool und gleichzeitig nicht so cool bei der Szene, wo sie mit den Skiern den Berg runtersausen, dass Blofeld mit auf die Skiern springt und auch die Jagd mit, die Verfolgungsjagd mitmacht. Das fand ich irgendwie, da war ich so ein bisschen irritiert.
Ja. Aber es passt ja zu diesem Typus, den Telly Savalas da verkörpert, so hey, ich mach
ich
mal
muss
lieber
alles
mit.
Selbst machen.
Ich muss hier dabei sein und gefühlt fährt er ja auch die ganze Nacht durch, aber das ist, das war nur als, also so ging es mir uns, als wir das gesehen haben, dass die ja am nächsten Morgen zu dieser Hütte da kommen, wo du denkst, welchen Berg seid ihr runtergefahren, dass ihr immer noch unterwegs seid, das ist schon sehr lustig
das wollte ich nur noch mal kurz loswerden.
Nee, das stimmt tatsächlich. Also Telly Savalas spielt Blofeld oder die Rolle ist völlig anders angelegt. Ne? Viel mehr, ich mache selbst. Vor allen Dingen auch die Sachen davor sitzt er immer rum und er hat so Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 tötet er, Nummer 5 muss noch Report. So war es bisher. Hier ist er vorneweg und immer der Erste und du siehst keine einzige Nummer diesmal. Wisst ihr, was ich meine? Also es kommt nicht irgendein Assistent, außer natürlich Frau Bund, aber sie wird nicht gesagt als Nummer 2, töten Sie James Bond, sondern er geht selber los.
Ja, Irma und er, die zwei sind ein gutes Team und ganz kurz auch noch zu Telly Savalas, die zweite Szene oder eine Szene, die mir auch sehr ins Auge gefallen ist, wo er den Dialog hat mit James Bond, wo sie sich so gegenüber sitzen. Wenn ihr darauf achtet, ist das ein relativ langes Gespräch und er hält so anderthalb Monologe dabei und er zwinkert nicht ein einziges Mal. Er hält diese Zigarette die ganze Zeit, sehr komisch, er hält sie sehr ungewöhnlich, ne? Er hat ja so einen Aufsatz quasi und hält die ganze Zeit so. Und ich habe jetzt so drauf geachtet, als wir das gesehen haben, dachte ich, er zwinkert nicht. Nee, er zwinkert wirklich nicht. Er zwinkert die ganze Zeit nicht. Und das ist natürlich auch so ich mag Telly Savalas und der ist ja eigentlich, finde ich, ein sehr warmer, sehr, sehr angenehmer Typ, aber er kann eben auch er kann auch Böses. Was ich noch loswerden wollte bei dem Film, was mir aufgefallen ist, ist zum einen, wir hatten es vorhin schon, die größte Lawine der Welt, aus meiner Sicht, der ich aus Schleswig-Holstein komme und mit Lawinen wenig Berührung hatte, aber jetzt, als ich sie geguckt habe, dachte ich, wow, ihr habt noch eine Einstellung und noch ist es die größte und längste Lawine. Die größte und längste Skiabfahrt und on top, was bei 140 Minuten dann auch ja irgendwo herkommen muss, dann noch eine der längsten Bobbahn und Bobfahrten. Das ist so.
Richtig cool.
Genau, und man kann das, finde ich, so auch von beiden Seiten sehen, ist es dann over the top vielleicht hier und da, aber am Ende bin ich auf eurer Seite und sag, lass den 170 Minuten sein, ich bin dabei. Also ich finde, Film, wo man drin ist, der könnte ewig dauern. Also, aber diese Bobbahn ist auch schön.
Einfach das sind tatsächlich Unfälle passiert bei der Bobbahn beim Drehen.
Oh fuck, ja.
Und die mussten Schnee importieren aus 100 Kilometer Entfernung, weil der Winter doch noch relativ warm war und die Bobbahn drohte auseinanderzufliegen, wenn man sie hätte benutzen wollen und deswegen haben die verstärkt und so weiter mit Schnee aus weit, weit weg.
Wow.
Ja,
was tatsächlich jetzt ein bisschen untergeht, wir müssen natürlich Willy Bogner noch einen ganz kurzen Respekt zollen, der zum allerersten Mal für Bond-Filme Abfahrten filmen durfte mit seinem Team. Und das sieht aus wie so ein Werbefilm für so soll Skifahren aussehen, der Pulverschnee super weiß. Es ist einfach gut gefilmt. Es ist auch wie manche andere Sachen vielleicht ein Tick zu lang. Zumindest die am nächsten Tag, wenn sie nochmal, bevor die Lawine kommt, nochmal durch den Neuschnee wedeln. Aber uns geht ein bisschen die Zeit aus, sonst könnte man auch lange darüber erzählen. Ah, doch, einmal noch die Szene, wo James Bond den einen Typen in den Abgrund schmeißt. Mhm. Also er stürzt ja, ne? So fährt er ja nicht in den Abgrund und stellt dann fest, huch, da ist ja ein Abgrund. Und dann Szenen, die lang sind, ne? Wenn du sagst, die Lawine ist lang, ich glaube, niemand hat davor so lang einen Sturz gezeigt, ohne Schnitt. Die ja, haben mir da, ja. Ich schätze, eine Schaufensterpuppe mit Skiern runtergeschmissen und dann einfach mal draufgehalten und dann sieht man das so und fliegt und fliegt und fliegt und fliegt, bis es unten Bupp macht. Ja. Ja, auch sehr schön, sehr schön. Ich habe tatsächlich noch ganz schnell Gadgets mir aufgeschrieben. Es ist natürlich ein neuer Aston Martin. Karo ist es mir aufgefallen, es ist nicht derselbe, es ist ein sehr neueres schön. Modell. Und in der deutschen, wir schneiden 10 Minuten raus, ist diese Szene nämlich weggefallen. James Bond hat diesen Safe-Knacker. Also er muss nicht mehr selbst was machen, sondern er hängt das Ding dran. Aber das Tolle ist, das ist auch ein Kopierer. Mhm. So, in der deutschen ersten Schnittfassung im Kino wird der Kopierer weggeschnitten. Mhm. Das heißt, man sieht, wie er sozusagen den Safe-Knacker anschließt und dann macht das Ding plöpp und das war's, geschnitten.
Okay.
Ja, also das Ding ist auch ein Kopierer.
Was mir bei dem Film auch immer ganz wichtig war und ist tatsächlich Louis Armstrong und
genau. Musik.
Ich habe das jetzt auch nachgelesen, also dass das tatsächlich seine letzte Aufnahme war, die er gemacht hat und zum Zeitpunkt der Aufnahme auch schon sehr krank war und sehr beschwerlich vom Krank, also ins Studio gekommen ist und so. Das ist für mich, das verbinde ich bei diesem Film immer ganz stark, diesen großen Louis Armstrong einfach. Ja,
ich muss ganz kurz erklären, der Film, also der Song kommt ja nicht am Anfang beim Vorspann. Da läuft eine Instrumentalversion eines Themes von John Barry. Der kommt in der Mitte vor und dann natürlich am Ende. We have all the time in the world heißt der Song. Ja. Er ist richtig gut und tatsächlich, er passt so wunderbar in diesen melancholischen James Bond. Das ist eine perfekte Wahl für diesen Film. Das kann man nicht anders sagen.
Ja.
Das stimmt. Dann, wenn Caro nichts mehr zur Musik sagen will, dann müssen wir ganz kurz, bevor wir uns hier ausklinken, natürlich über das Ende reden. Das wahrscheinlich beste Ende, ein unglaubliches Ende, ein unglaublicher Schock, glaube ich auch, wenn man damals im Kino saß. Das muss so, also das ist so ein Wahnsinn. Und es ist vielleicht das beste Endbild eines James Bonds, das ich hier gesehen habe. Du siehst am Ende ja nur die Scheibe mit dem Einschussloch. Ich meine, davor passiert noch dieses, wir haben alle Zeit, die Polizei fragt, ey, alles gut. Ach so, für alle, die den Film nicht gesehen haben, James Bonds Frau wird natürlich erschossen. Das heißt natürlich, sie wird erschossen von, aus dem Auto heraus, Blofeld fährt und Irma Bund schießt und trifft nicht James Bond, sondern seine Frau und sie stirbt. Genau. Und damit endet der Film praktisch. Und das ist schon so ein Wow. Kommen wir zum Fazit. Ich mache mal meins ganz schnell. Ich finde, es ist der menschlichste Bond-Film. Es ist der melancholischste Bond-Film. Er schwankt jedes Mal bei mir zwischen, das ist der beste Bond aller Zeiten. Und manchmal bin ich nicht in der Stimmung und dann trifft mich der Film nicht so. Aber es ist ein unglaublich, unglaublich guter James-Bond-Film.
Besser hätte ich das jetzt auch nicht mehr sagen können als du, Michael. Ja, genau. Es ist menschlich, melancholisch, berührend. Und das macht ihn besonders in der ganzen Reihe.
Ich finde den Bond-Film auch richtig toll, wie ihr beide gesagt habt. Also es ist, das sind sehr viele Aspekte mit drin, viele menschliche Aspekte, Gefühle eben, nicht nur Action und Spaß, sondern auch Ernsthaftigkeit, Tiefe. Und das finde ich richtig toll, dass das auch gezeigt wird. Und dass es auch nicht nur schöne Gefühle, sondern eben traurige, unangenehme Gefühle gibt, melancholische Gefühle. Ich finde auch, ich muss sagen, die Rolle von der Diana Rigg finde ich auch großartig, weil das ist eine ganz andere Bond-Frau, wie man sagt. wie gesagt, die eben nicht auf die Füßen oder sich vor den Füßen wirft und einfach sagt, hier, nimm mich, sondern sie hat ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Probleme und ist mal so, mal so. Und die ist einfach eine Präsenz für sich und das, wie gesagt, muss man auch würdigen, finde ich. Also Bond ist super stark mit Lissembe, aber auch Diana Rigg, finde ich, muss man auch ganz klar sehen und hervorheben. Genau. Super Film.
Sehr guter Punkt. Ich glaube, ich muss nicht fragen, oder? Wir ranken den Film alle von uns oben, oder? Also.
Richtig.
Ja. 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 Müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Alles klar, weil wir auch zeitlich so weit fortgeschritten sind. Würde ich sagen, Matthias, vielen Dank, dass du uns gejoint hast, wie man so schön neudeutsch sagt. Ich hoffe, wir schaffen noch mal einen weiteren James Bond, den du selbst ins Gespräch gebracht hast, dessen Namen wir noch nicht verraten, aber
ich hätte genau zwei, aber nein, ich danke euch. Also ich war sehr aufgeregt und aber ihr habt mich sehr warm empfangen und ich fand es sehr spannend, sehr schön. Es ist eine schöne Erfahrung mit euch. Im Geheimdienst Ihrer Majestät besprochen zu haben. Vielen, vielen lieben Dank, echt. Ganz toll. Danke.
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Caro, dir möchte ich auch noch danken für das Gespräch, für die Zeit und ich danke jetzt schon mal für das Schneiden dieser Folge. Das dauert ja auch immer ein bisschen. Genau, dann bleibt uns gar nichts mehr viel zu sagen, außer wir kommen in 2 Wochen wieder mit dem nächsten Film. Das wird, wie wir jetzt schon auch gehört haben, tatsächlich nicht George Lazenby als James Bond sein, sondern gibt es einen neuen James Bond? Fragezeichen, Cliffhanger. wir alle wissen es, ihr wahrscheinlich auch. Aber wir hören uns in 2 Wochen. Caro
Vielen
und Matthias,
Dank, ihr zwei.
Bleibt gesund, macht es gut, bis dahin.
Bis bald, genau.
Bis bald.
Ciao. Tschüss. Ciao.